So mega stark, dass sich Menschen, die sich hier in dieser Kirche engagieren, Teil dieser Kirche sind, in einem Bereich mitarbeiten, sich über das, was in der Kirche läuft, noch engagieren und zum Beispiel in Südafrika Projekte unterstützen. Richtig, richtig gut und ein herzliches Dankeschön an euch beiden. So cool, dass ihr das macht. Hey, heute Morgen, André hat es angekündigt, ist das Thema enttäuscht von Christen. Und jetzt sagst du, ja toll, jetzt komme ich extra von Hamburg nach Berlin gefahren und dann muss ich mir ein Thema anhören über Enttäuschung. Es geht doch nach Ostern, ich will doch was von Jesus hören und ist mir doch so viel wichtiger. Aber nein, wir möchten heute an die Wurzel gehen und vielleicht ein paar radikale Punkte ansprechen, warum Menschen außerhalb der Kirche enttäuscht sind von uns. Warum wir innerhalb der Kirche voneinander enttäuscht sind. Warum manchmal Pastoren und Leiter von Gemeindemitgliedern enttäuscht sind. Also wenn du über das Thema Enttäuschung von Christen sprichst, dann geht das absolut kreuzweise in jede Richtung, in jedem Moment und das kann dir gerade noch in der Lounge draußen passiert sein. Aber ganz ehrlich, um mal so knallharte Fakten auf den Tisch zu bringen, wir leben in einer Zeit und da ist es eine traurige Realität, dass sowohl in traditionellen Kirchen wie auch in Freikirchen, in Organisationen, die sich christliche Werte aufgeschrieben haben, dass Affären ans Licht kommen, dass Skandale laut werden und wir Christen unseren Wert von Authentizität verlieren, dass wir unsere Glaubwürdigkeit trüben mit dem, wie wir uns verhalten. Und zu Recht kommen Menschen dahin und sagen, ich kann dem Gott nicht vertrauen, weil ich sehe euch Menschen, wie ihr mit ihm lebt. Und ich sehe das und ich beobachte das. Und ich habe euch in unserer Enttäuschungsbox, die ihr die letzte Woche schon gesehen habt, einfach mal so die Standards mitgebracht, weil wir reden ja so gerne über drei große Themen, um die es geht, so Geld, Sex und Macht. Und ja, vielleicht ist das Thema Geld und Kirche für dich eine der größten Enttäuschungen. Vielleicht warst du mal in einer anderen Kirche oder du warst hier in dieser Kirche und hast bei Reach Beyond reingebuttert, hast dich im Glauben gefragt, wie viel du Gott geben kannst und bist mit diesem Geld all in gegangen, weil du gehofft hast, Gott segne dich, weil du gehofft hast, das Geld wird gut verwandt und dann guckst du hin, was die Kirche mit dem Geld macht und sagst, dafür habe ich es aber nicht gegeben. Und wir reden hier nicht über Steuergelder, wo man das gewohnt ist, dass die manchmal anders verwendet werden, als wir uns das vorstellen, sondern es sind meine Spenden, es ist das, wo ich drauf verzichte für eine Zeit, es sind deine Spenden, es ist etwas, wo du sagst, das ist etwas, was ich vom Herzen gebe und du bist enttäuscht, weil Kirche mit dem Geld nicht das macht, was du erwartet hast. Ich habe mir angewöhnt, an diesem Punkt zu sagen, ich gebe mein Geld nicht in Kirchen. Ich spende auch das Geld, was wir wegspenden, ich gebe es nicht der Organisation. Was mir hilft, ist, sage, ich gebe das Geld Gott und Gott tut es auf das Konto der jeweiligen Organisation, auf das Konto der jeweiligen Kirche, weil dann ist die Verantwortung nicht mehr bei den Menschen, sondern bei Gott und ich vertraue den Menschen, dass sie damit umgehen. Deswegen haben wir heute auch Finanzvorstellungen an diesem Bereich Transparenz reinzubringen und zu sagen, hey, es ist wichtig, dass viele Menschen draufschauen. Vielleicht ist für dich das große Thema der Enttäuschung, was du erlebt hast bei Christen, das Thema Sexualität. Dass du merkst und sagen, ja, die Kirche, die redet immer vollmundig über das Thema Sexualität und predigt darüber, dass Sex in den Rahmen der Ehe gehört und dass es gut ist, aber vielleicht bist du enttäuscht, weil man dir nur die Regel gesagt hat, du darfst keinen Sex haben. Und dieser Spruch, vor der Ehe darfst du nicht, in der Ehe willst du nicht, ist ja leider traurige Realität bei vielen, vielen Christen. Aber du bist deswegen enttäuscht, weil Menschen dir nur die Regel vor den Kopf geknallt haben und nicht das Warum dahinter erklärt haben, warum es wichtig ist, warum Gott den Rahmen der Ehe geschaffen hat für Sexualität, warum es wichtig ist, in diesem Rahmen das auszuleben und zu warten und auch wenn man in einer Ehe ist, außerehelich nicht irgendwelche Experimente zu machen, damit du nicht mit einem überfüllten Ehebett in deinem Kopf in die Ehe startest oder auch aus der Ehe rausgehst. Vielleicht bist du enttäuscht von Leiterinnen und Leitern, die diese Werte offensichtlich bekunden, die vielleicht auf einer Bühne eine Kirche repräsentieren und sagst, ja, ihr lebt aber komplett anders, das geht doch gar nicht. Vielleicht hast du von Skandalen gehört, wo Leiterinnen und Leiter weltweit fallen und du denkst so, ich dachte immer, es fallen nur junge Leute bei diesem Thema. Und dann siehst du so Menschen wie Stefan über 50, die auch fallen. Ich habe mich in der letzten Zeit viel gefragt, warum es nicht nur junge Menschen sind, die bei dem Thema der Sexualität strugglen, sondern warum gerade gestandene Leiterinnen und Leiter weltweit in diesem Bereich der Sexualität fallen. Meine Erklärung ist, der Teufel hat eine Langzeitstrategie. Wenn du selbst in jungen Jahren vielen Versuchungen widerstanden hast, der Teufel beobachtet dich, der weiß genau, wo dein Einfallstor ist, der weiß genau, wo dein Triggerpunkt ist und er geht genau in diesen Triggerpunkt rein. Und du wirst im Alter vielleicht nicht stärker und widerstandsfähiger, sondern schwächer und gibst schneller nach. weil du ungestillte Bedürfnisse hast, weil Dinge in deinem Leben passieren. Und deswegen ist das Thema Sexualität, egal in welche Richtung wir schauen, ist das Thema, wovon du enttäuscht bist, von Menschen, die sich als Leiterinnen und Leiter hinstellen und ausgeben, die auf großen Bühnen predigen, aber was völlig anderes leben. Vielleicht ist dein Thema aber nicht Geld und Sex, sondern vielleicht ist dein Thema Macht. Und du warst in einer Kirche und dann hast du festgestellt, oh krass, da hat aber einer die Fäden in der Hand. Und der steuert eigentlich nur seine Marionetten, dass sie das machen, was er will und wie er es durchsetzt. Vielleicht merkst du, krass, ich bin in einem Kirchenkontext, wo Manipulation an der Tagesordnung steht. Wo Menschen sehr schöne Worte finden, um dich zu ihren Zielen zu bringen. Nicht zu göttlichen Zielen, sondern ihre eigenen Ziele zu verwirklichen. Und du hast Macht erlebt, du hast Missbrauch, geistlichen Missbrauch erlebt. Und du hast das Gefühl zu sagen, hey, sorry, ich kann damit überhaupt nicht leben. Es kann aber auch sein, dass du enttäuscht bist von diesem gut aussehenden jungen Mann. Photoshop macht es möglich. Vielleicht sagst du, ja, du kannst schön reden vorhin, aber Stefan, ganz ehrlich, du hast mich verletzt. Warum? Ich bin schon in 3/4 Jahr in dieser Kirche, du hast mich noch nicht einmal begrüßt in der Lounge, du gehst immer an mir vorbei. Oder du sagst, hey, habe ich ganz anders erlebt. Am ersten Sonntag war Stefan bei mir, der hat mich begrüßt, er hat mich in den Arm genommen. Ich habe mit ihm gebetet am Kreuz. Und nach 5 Wochen kommst du wieder auf mich zu und fragst mich nach meinem Namen und du sagst, hä? Wir haben noch am Kreuz gebetet, ich habe dir doch mein Herz ausgeschüttet. Vielleicht habe ich dich enttäuscht über das, was ich gepredigt habe. Vielleicht enttäusche ich dich aber auch drüber, über die Themen, über die ich nicht predige. Und du sagst, hey, es tut mir leid, aber ich bin mega enttäuscht von dir. Und so kommen wir alle mit unseren Enttäuschungen und diese Enttäuschungen sind alle in dieser Kiste und diese Kiste, wir bringen sie mit und wir machen sie am besten immer zu, weil wir sagen, das lassen wir schön in unserem Verschlossenen, aber deswegen möchte ich diese Punkte heute ans Licht bringen. Und ein Punkt ist mir wichtig, auch wenn das alle Themen sind, die Leiterinnen und Leiter betreffen, Pastorinnen und Pastoren und Kirchen und Organisationen, einen Satz möchte ich vorwegstellen, die Kirche an ihrem schlechtesten Tag ist immer noch das Beste, was dieser Welt passieren kann. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn die Kirche versagt, auch wenn die Kirche Fehler macht, die Kirche in dem schlechtesten Tag ist immer noch das Beste, was dieser Welt passieren kann. Aber warum ist das so? Was ist unser Learning, wenn wir auf Skandale schauen, wenn wir auf Konflikte schauen? Was ist unser Learning? Für mich ganz persönlich, ich versuche, und das Learning daraus ist, wenn Skandale aufploppen, wenn wir Dinge sehen, die unmoralisch sind, die nicht so sind, ich verurteile nie die Personen. Weil ich weiß, jeder Mensch kann fallen. Jeder Mensch kann fallen. Das rechtfertigt nicht die Tat, die missbräuchlich geschehen ist. Das rechtfertigt nicht die Entscheidung, die machtmissbräuchlich getroffen worden ist. Aber was ich kritisiere, ist, wie Organisationen damit umgehen. Was schützen Organisationen in diesem Moment? Schützen sie die Person, weil sie eine gewisse Position hat? Schützt eine Kirche ihre Marke, um nach außen gut dazustehen? Oder steht eine Kirche auf und sagt, hey, wir benennen die Sachen, wir bringen sie ans Licht, wir haben die Chance, Buße zu tun, wir gehen auf die Knie, wir bitten Gott um Vergebung und wir gehen an diesem Punkt tiefer, weil Gott uns etwas gezeigt hat, was wir aus unseren Reihen entfernen können, um damit umzugehen, um die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Die Frage ist, wie gehen wir als Kirchen damit um? Die Frage ist, was schützen wir? Aber als Gläubige haben wir eine Verantwortung, uns gegenseitig zu ermahnen, uns gegenseitig zu ermutigen, uns gegenseitig anzuspornen, das Beste zu geben und weiterzugehen. Wir haben die Chance, anderen so zu begegnen, wie Jesus sie liebt. Und deswegen mein Wunsch, weißt du, sei nicht der größte Kritiker von Menschen, die dich enttäuschen, sondern werde zum größten Beter für Menschen, die dich enttäuschen. Sei nicht der größte Kritiker von Menschen, die dich enttäuschen, sondern werde zum größten Beter für diese Person und bring es vor Gott. Weil ganz ehrlich, auch meine Tendenz ist es, mehr mit anderen drüber zu sprechen, was alles nicht läuft, als mit der Person im Gebet zu Gott zu gehen und dann im Gespräch drüber zu sprechen und die Dinge zu pointieren und dann ranzugehen. Und das ist der Punkt, warum wir oft so enttäuscht sind von Christen. Und ja, Christen enttäuschen. Aber wir folgen ja auch nicht Christen, sondern wir folgen Christus. Und das Bodenpersonal macht nicht immer so einen guten Job. Und auch das Bodenpersonal, das streikt manchmal, weil es sagt, ich will jetzt aber anders leben. Ich verstehe das einfach nicht mit all diesen Werten hier rund um Geld, Sex und Macht. Ich kann das einfach nicht einordnen, für mich nicht annehmen. Das fällt mir so mega schwer, das zu leben. Aber wenn jemand ein Stück von Beethoven auf dem Klavier spielt und der spielt das grottig schlecht, dann sagst du ja auch, ja, der Pianist hat schlecht gespielt und nicht Beethoven war ein schlechter Komponist. Und dann sagst du, hey, ja, versuche ich das Stück, was Gott für mein Leben komponiert hat, so gut wie möglich zu spielen? Ja, ich versuche es. Mache ich Fehler? Verdrücke ich mich in der Taste? Ja, das passiert. Versuche ich dennoch mein Bestes zu geben? Ja, aber der Komponist ist nicht schlecht, nur weil die Pianisten es manchmal nicht schaffen, das genauso abzubilden, wie es ursprünglich gedacht war. Und das ist die Herausforderung, das ist mein Herz hinter diesem Thema, weil ich glaube, dass damit aber auch unsere Glaubwürdigkeit zusammenhängt, weil die Welt um uns herum, die schaut auf uns Christen und ja, sie sehen Gott noch nicht so, wie wir ihn sehen, wie wir ihn erleben in unserer Worship-Zeit, sondern Menschen sehen an uns, an dem Bodenpersonal, an den Pianisten, die nicht alles fehlerfrei spielen, aber die sich bemühen, die richtigen Töne zu treffen, die sich bemühen, im richtigen Moment, im richtigen Range, das anzuschlagen, was wichtig ist. Weil wenn Menschen enttäuscht werden, wie reagieren Menschen auf Enttäuschung? Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Menschen, die enttäuscht sind, reagieren mit verschiedenen Dingen, mit Ablenkung. Dass sie erstmal sich mit anderen Dingen beschäftigen, dass sie ihren Kopf, ihren Körper mit anderen Dingen füllen, mit Rückzug, mit Isolation, mit Flucht aus der Situation. Menschen verlassen Kirchen, Menschen verlassen Familien, weil sie enttäuscht sind von der Partnerin, vom Partner, von Verantwortlichen bis hin zum Selbstmord. Man sieht das so schön an der Geschichte der Emmaus-Jünger. Sie unterhalten sich, nachdem Jesus gekreuzigt ist und sie noch nichts von der Auferstehung wussten und mit Jesus unterwegs sind, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier für ein Enttäuschungsmoment gerade passiert ist? Und dann steht so ein schöner Nebensatz in der Bibel, da steht, sie gingen in die Nacht hinein. Wenn du enttäuscht bist, dann gehst du in die Nacht hinein, dann gehst du ins Verborgene, dann gehst du ins Dunkle hinein, dann ziehst du dich zurück, dann isolierst du dich, dann flüchtest du aus der Situation, bis hin, dass du sagst, ich kann damit nicht leben, ich setze meinem Leben ein Ende. Deswegen haben wir so eine krasse Verantwortung, authentisch und ehrlich nach den Werten von Gott zu leben und das nach außen zu repräsentieren. Ich möchte euch zwei Dinge mitgeben an zwei Bibeltexten, von denen ich glaube, dass es wichtig ist, welche Menschen enttäuschen können. Das erste ist, Menschen, die offiziell falsches Spiel spielen. Jesus, ich liebe ihn, weil er so radikal ist. Die Bibel sagt, es gibt Menschen, die hochoffiziell, aber wenig offensichtlich falsches Spiel spielen. Matthäus 7. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Wenn Jesus einen Maßstab anlegt, hier in dieser Stelle, sagt er, es ist immer die Frucht. Es ist nicht das Reden, es ist nicht das, was wir sagen, sondern das Verhalten, das Leben dahinter. Die Früchte sprechen so viel stärker über das Innere, wie es uns geht, als das, was wir verbal von uns geben. Und das ist der Punkt, wo er sagt, es gibt falsche Propheten, es gibt Leute, die kommen in Schafskleidern, die tun so, als würden sie euer Bestes wollen, aber eigentlich wollen sie zerreißen, wollen sie kaputt machen und zerstören. Ganz bewusst in die Kirche einschleusen und das tun. Durch Manipulation, durch verschiedene Dinge, durch Macht. Und Jesus sagt, ich warne euch vor denen, seid vorsichtig, richtet nicht. Hier ist das Abhauen, das ist nicht die Aufgabe der Menschen. Jesus sagt, wenn Unkraut und Gutes wächst und die Jünger fragen, sollen wir es dann rausreißen? Sagt Jesus, nein, das machen die Engel. Ich bin der Richter. Wir sind nicht die Richter. Wir sollen beobachten an den Früchten und dann in Liebe Menschen zur Demo zu bringen. Aber es ganz klar ansprechen, weil sonst hätte Jesus nicht dieses Kapitel, wäre es ihm nicht wichtig gewesen, dieses Kapitel in die Bibel hinein zu inspirieren. Also es gibt Menschen, die dich bewusst verletzen. Die zweite Kategorie sind Menschen, die dich unbewusst verletzen. Die eigentlich gar nichts Schlimmes wollen, aber sie verletzen dich unbewusst, weil die Erwartungen, die du an sie stellst, unrealistisch sind. Lukas 10. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß zu Füßen von Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Martha wollte, dass Maria ihr hilft, aber Jesus wollte Martha helfen in diesem Moment. Lukas 10, wenn du hier reinguckst, du siehst einfach eine enttäuschte Frau, eine enttäuschte Frau. Martha ist enttäuscht, weil sie dachte, ihre Schwester würde ihr helfen bei all der Arbeit, die sie gemacht hat. Und das ist eine riesengroße Enttäuschung. Und wenn du das erlebst, ist das blöd, aber vielleicht ist deine Enttäuschung auf einem ganz anderen Bereich. Vielleicht hast du einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau geheiratet und hast am Traualtar gedacht, dass er oder sie diesen Satz, bis dass der Tod euch scheidet, auch wirklich so meint, wie er es sagt und es nicht zum Bruch dazwischen kommt. Vielleicht sagst du, ich habe erwartet, dass meine Eltern mich beschützen, aber das Ganze ist in einem nicht gewaltfreien Umfeld geendet. Vielleicht hast du erwartet, dass Gott die Krankheit heilt, stattdessen ist die Person gestorben. Wir haben oft Erwartungen an Gott, an Menschen untereinander. Und hier in Vers 38, wir lesen, dass Martha Jesus die Tür öffnet. Sie macht ihr Haus auf. Wenn Martha die Tür zu ihrem Haus nicht geöffnet hätte, hätte Maria keinen Ort gehabt, wo sie zu den Füßen von Jesus hätte sitzen können. Sie hat sich um die Details gekümmert. Sie hat es geöffnet. Martha hatte die Gabe, Gott zu dienen. Sie hatte die Gabe der Gastfreundschaft. Und ihre Effektivität ist in diesem Fall zwar negativ, aber grundsätzlich erledigt sie. Und ich bin mega dankbar für Marthas in unserer Kirche. Weil da passieren Sachen, da passieren komplett gute Sachen. Aber was bei Martha passiert ist, dass sich ihre Gabe, die sie von Gott hat, in Ablehnung verwandelt. Und Jesus sagt hier nicht, dass Martha falsch ist. Sie sagt nur, dass Martha ihren eigenen Standard nicht auf andere übertragen darf. Das ist das, was Jesus sagt. Sagt nicht, du bist falsch. Im Gegenteil, sie darf nur das nicht übertragen. Weißt du, manchmal sind wir enttäuscht, weil Menschen ihre Liebe Gott gegenüber anders ausdrücken, als wir denken, dass sie es ausdrücken möchte. Übrigens Gefahr von Eltern zu Kindern, dass man denkt, die eigenen Kinder müssen Gott die Liebe zu Gott und den Glauben genauso ausdrücken wie du selbst. Da brauchen wir eine große Freiheit. Wir hatten eine Kleingruppe und unsere Kleingruppe, wir waren bei jemandem zu Hause und er hat den ganzen Tisch mit kostbaren Pralinen übersät. Also in der Fastenzeit eigentlich ziemlich gewagt, oder? Ich glaube, er wollte nur testen, wie standhaft wir wirklich sind mit dem Süßigkeitenfasten. Und wirklich, das stand da und ein paar haben Sachen genommen, es war so gut. Wir dachten so, völlig überflüssig, diese Praline, dieser Fülle dahinzustellen. Am nächsten Tag habe ich mich mit einem aus dieser Kleingruppe getroffen und sage, Stefan, weißt du, was für mich gestern ein ganz besonderer Moment war? Ich habe eine Verbindung zu dem Gastgeber gespürt. Ich fühlte mich durch das Essen und durch die Pralinen so gewertschätzt, weil meine Liebe, mein Ausdruck von Liebe ist Gastfreundschaft. Und ich habe eine ganz besondere Connection zu der Person und deswegen auch zu dem Thema, was wir an dem Abend behandelt haben, bekommen. Er hat seine Liebe ganz ähnlich wie Martha ausgedrückt durch Gastfreundschaft. Ist es falsch? Nein. Überhaupt nicht, im Gegenteil, es öffnet etwas, wir dürfen es nur nicht aufdrücken. Weißt du, ich habe nicht die Autorität zu bestimmen, wie die Beziehung eines anderen zu Gott aussehen soll. Ich habe nicht die Autorität zu bestimmen, wie die Beziehung eines anderen zu Gott aussehen soll. Das liegt nicht in meiner und deiner Autorität. Es liegt darin zu sagen, hey, das, was du machst, ist genau deins. Wie entstehen jetzt Enttäuschungen? Enttäuschung zwischen Menschen entstehen, ich habe drei Punkte mitgebracht, weißt du, Enttäuschung entstehen, wenn du deine Erwartung nicht ausdrückst. Enttäuschung entstehen, wenn du deine Erwartung nicht ausdrückst. Ich kenne so Situationen unter Ehepartnern, wo der eine sagt, hey, wenn du mich wirklich liebst, dann findest du auch wirklich heraus, was ich jetzt will. Muss man das herausfinden in diesem Moment? Kann man. Liegt es in deiner Verantwortung, deine Erwartung auszusprechen? Ja, es liegt in der Dings. Du kannst nicht Leute kritisieren für Enttäuschung, die du hast, wenn du diese Erwartung nie ausgesprochen hast. Und es liegt eine Tiefe drin, wenn man über diese Erwartung spricht und spricht sie aus. Das zweite hier ist, widerstehe der Versuchung, anderen deine Probleme aufzudrücken. Manchmal und sehr oft entstehen Enttäuschungen, weil ich mit einem Problem kämpfe und das in andere Personen hineinprojiziere. Ich hatte eine der größten Situationen, wo ich jemanden enttäuscht habe, ist, dass jemand in mir als Pastor eine Vaterfigur gesehen hat. Es war nicht ausgesprochen, ich habe es auch nicht gespürt in diesem Moment. Wir waren gute Freunde, wir waren Kollegen, wir haben miteinander gearbeitet, haben in dieser Kirche große Dinge getan. Aber das Ding ist zerbrochen, es ist geclasht, weil ich die Erwartungen, die ein Vater seinem Sohn geben kann, in dieser Beziehung nicht so gelebt habe und auch nicht leben konnte zu diesem Zeitpunkt. Was vielleicht an meiner Reife lag, was vielleicht an nicht ausgesprochener Erwartung lag. Und diese Person ist am Boden zerstört gewesen, weil ich sie enttäuscht habe. Er ist ohne Vater groß geworden. Er hatte eine riesen Sehnsucht nach einem männlichen Gegenüber. Und es war eines der Probleme, die er mit sich trug. Und es wurde ein Stück reinprojiziert. Und so gab es diese riesengroße Enttäuschung zwischen zwei gläubigen Männern, die beide für Jesus brennen, die beide bereit sind, all in zu gehen. Und trotzdem ist es zu einem Bruch gekommen. Und oft fangen wir an, Probleme hinein zu projizieren. Und das führt uns zur Enttäuschung. Und das Dritte ist, weißt du, lass nicht zu, dass dir deine Enttäuschung die Gegenwart Gottes ruinieren. Das ist bei Martha passiert. Martha war so sickig auf Maria. Er sagt, die sitzt da rum, verschwendet das Parfüm, hat eine gute Zeit im Worship, so wie die Band hier jeden Sonntag eine gute Zeit mit Worship hat. Aber sie hat die Gegenwart von Jesus wie verpasst, weil der Moment, wo sie mit Jesus zusammen war, war gefüllt von Beschwerden, von Jesus, was ist hier los? Sie hat gar nicht mehr zu Jesus, mit Jesus, über Jesus, für Jesus gesprochen, sondern nur über ihre Schwester. Und der Moment der Gegenwart Gottes war ruiniert. Wie oft sitzt du im Gottesdienst und bist in Gedanken bei deinen Enttäuschungen und denkst so, und es geht völlig an dir vorüber. Also unser Glaube, der basiert nicht auf Menschen, sondern basiert auf Gott. Und ja, Menschen enttäuschen, Menschen spielen das Stück schlecht, Menschen geben ihr Bestes. Menschen sind bereit, all in zu gehen für verschiedene Dinge. Und ich möchte enden mit einem Bibeltext und ich habe ihn ganz bewusst gewählt, weil ich glaube, wir haben alle ein großes Ziel. Und das Ziel von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sagen, wir möchten in all diesen Lebensbereichen, die in dieser Kiste schlummern, die drin sind, möchten wir die besten Pianisten sein, um die göttliche Partitur sowas von schön wiederzugeben. Und du vertraust Gott, du glaubst Gott und du gehst dahin. Und manche Menschen, die erleben Wunder, andere Menschen erleben, dass genau das Gegenteil passiert, dass sie Nachteile dadurch erleben, weil sie diese Werte hochhalten, weil sie diese Werte leben. Und ich möchte euch in den relativ ernüchternden Bibeltext mit reinnehmen, aber der war mir wichtig, weil Gott ihn mir aufs Herz gelegt hat, ihn einfach mal vorzulesen, Hebräer 11. Weil sie Gott vertrauten, hier ist die Rede von Frauen und Männern, die Gott glaubten, die Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Das ist das eine. Menschen, die sagen, hey, ich lebe nach Gottes Prinzipien, ich lebe nach Gottes Werten. Und du denkst so, wow, was für krasse Geschichten. Da ist eine Segenslinie und das siehst du nach außen, dass denen Wunder folgen, weil sie sich hochhalten. Und dann geht's weiter in dem Text. Andere, die auch Gott vertrauten, andere, die auch nach diesen Werten lebten, andere, die sich komplett zu Gott gestellt haben, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen, zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan für sie. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Ich möchte diese Spannung, die dieser Text hat, ich möchte sie heute nicht auflösen, weil wir mit dieser Spannung leben. Aber ich möchte uns motivieren, die Bibel ernst zu nehmen, die Werte, die Gott reingelegt hat, ernst zu nehmen und sie hochhalten und zu leben und koste es, was es wolle. Und ich sage das voll und ich möchte zurück in das Bild von Jesus gehen. Weil im Bild von Maria und Martha und Jesus ist, wenn du zu den Füßen von Jesus sitzt, kann dich nichts mehr zu Boden drücken. Wenn du zu den Füßen von Jesus sitzt, dann kann dich niemand mehr zu Boden drücken in diesem Moment mit deiner Enttäuschung. Das Leben hier ist eine Pilgerreise. Das ist eine Durchgangsstation. Jesus sagt, ich schicke euch diese Erde, aber es ist wirklich nur eine Durchgangsstation. Aber wenn diese Erde und das Leben auf dieser Erde für dich das Kostbarste ist, das Ein und Alles, wird dich vieles enttäuschen, was dieses Leben schmälert, was den Geschmack und die Lust auf Leben dir mindert. Wenn Jesus das Kostbarste ist in deinem Leben, werden Enttäuschungen, mit denen du konfrontiert wirst, die kommen werden, wirst du sie anders einordnen, wirst du anders mit ihnen umgehen und wirst du anders mit diesen Enttäuschungen handeln in diesem Moment. Jesus ist das Kostbarste. Was heißt das für uns, wenn Jesus das Kostbarste ist? Jesus sagt, und bei all diesen Themen, wenn Jesus über Formen von Sexualität und Rahmen spricht, wenn Jesus über Autorität spricht, die wir ausüben können, wenn Jesus darüber spricht, über Haushalterschaft in der Bibel, ist ein zentrales Thema immer ein großes Herz als Symbol über deinem Leben. Und das ist die größte Liebe von Jesus über deinem Leben. Aber gibt es diese Momente, wo wir diese Liebe mit diesem Herz symbolisiert, wo diese Liebe uns nicht gelingt, dem anderen weiterzugeben, wo wir fehlen an diesem Punkt? Und da kommt diese Weggabelung ins Spiel, wo wir sagen, ja, ich habe Fehltritte gemacht, ich habe Menschen enttäuscht. Ich bin eine geistliche Autorität, ich repräsentiere eine Kirche, ich tue Dinge, die nicht so sind, wie du sie erwartet hast. Was mache ich in dem Moment? Also ich gehe zu Jesus und ich knie mich wie nieder vor seinem Kreuz. Ich gehe zu Jesus und sage, bitte vergib mir. Danke, dass du mir die Chance gibst, freudig Buße zu tun. Und ich gehe da nicht hin mit Sack und Asche, sondern ich sage, Jesus, danke, dass du mir noch eine Sache aufgezeigt hast, die ich aus meinem Leben räumen kann, die mich nicht mehr belasten kann. Warum sagt es Jesus? Weil der Anker ist das Symbol für die Ewigkeit. Wenn das Leben für dich das Kostbarste ist, wird alles das, was dein Leben hier auf dieser Erde kaputt macht, von Dingen, die du nicht erlebst, von Dingen, auf die du bewusst verzichtest, weil du für Gott lebst und weil du für seine Werte einstehst, wird dich all das enttäuschen und kaputt machen. Wenn Jesus für dich das Kostbarste ist, weil du sagst, die Ewigkeit ist mein Ziel. Ich bin auf diesem Übergangsweg, ich bin auf dieser Pilgerreise. Dann wirst du mit Enttäuschung anders umgehen können, weil du wirst mit diesen Enttäuschungen aus dieser Ewigkeitsperspektive immer wieder zurückgehen. Du wirst Menschen, die dich enttäuschen, mit einer größeren Liebe begegnen und es hält dich demütig, wenn du Fehler machst. Ich habe heute Morgen eine Geschichte gelesen und ich möchte sie, bevor ich gleich bete für euch und du kannst jetzt schon überlegen, möchte ich heute nochmal an diesen Punkt gehen und ganz bewusst vor Jesus auf die Knie gehen, nochmal bewusst vors Kreuz gehen und eines dieser Themen, wo du die ganze Zeit merkst, Stefan, red doch nicht darüber. Es nervt mich, dass du es heute so klar ansprichst. Oder es freut dich, dass ich es heute so klar anspreche. Dann nimm dieses Thema und geh mit diesem Thema zum Kreuz. Es gibt nur so viele Hinderungsgründe, die oft uns davon abhalten, ins Kreuz zu gehen. Und die Geschichte, die ich heute Morgen gelesen habe, war in Markus 5, wo ein Mann, der besessen war von Dämonen, und es war ein Dämon, der hat ihn gequält und es war so schlimm, dass Menschen ihn gekettet haben. Er hat die Ketten zerrissen und Jesus begegnet ihm und er fragt er, wie heißt du Dämon? Und er sagt, Legion. Und eine römische Legion, die bestand aus 6000 Menschen, die dieser Armee dienen. Das heißt, dieser Mann war mit 6000 Dämonen besessen. Eine Person mit 6000 Dämonen besessen. Die Bibel sagt, er nimmt Steine und er hat sich gekratzt. Er hatte überall Narben im Gesicht. Er hat sich über den Schädel gezogen, hat den ganzen Körper und sagte, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich kann diesen Schmerz nicht aushalten. Und er war die ganze Zeit unterwegs mit diesem Moment, sich selber weh zu tun, weil er sagt, diese Qual, ich halte es nicht aus. Und dann steht in der Bibel, als er Jesus von Weitem sah, rannte er zu Jesus und kniete vor ihm nieder. Weißt du, 6000 Dämonen konnten diesen Menschen nicht abhalten, Jesus anzubeten. 6000 Dämonen konnten diesen Mann nicht abhalten, vor Jesus auf die Knie zu gehen, ihm sein Leben zu geben. 6000 Dämonen haben es nicht geschafft, ihn zurückzuhalten. Was ist dein Problem? Du hast einmal ein Solo nicht gekriegt, deswegen singst du nie wieder in einem Worship-Team einer Kirche. Der Kaffee hat nicht geschmeckt in der Bar. Komische Kirche. Hey, was ist unser Problem? 6000 Dämonen halten uns ab, haben diese Person nicht abgehalten, Jesus anzubeten und für ihn auf die Knie zu gehen. Hey, was hält uns ab, für Jesus auf die Knie zu gehen und ehrlich zu werden und ihm das Leben zu geben? Hey, lasst uns aufstehen vor Jesus und die Themen, die uns beschäftigen, die uns herausfordern, diese Themen von Enttäuschung, von eigener Enttäuschung über dich selbst, Enttäuschung von Menschen, nicht wegtun und in diese Kiste verstecken, sondern sie vor Jesus zu bringen und Jesus zu bitten, dass er dort reinkommt. Und wenn du sagst, hey, dieses Gebet, ich nehme es für mich in Anspruch, weil ich habe ein Thema, mit dem ich struggle. Ich bin da mega enttäuscht und frustriert, wie die Kirche damit umgeht. Dann bring dieses Thema zu Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort so eine krasse Kraft und Autorität hat. Ich danke dir, dass dein Wort nicht von dieser Welt ist, sondern im Himmel gepflanzt ist und deswegen zeitlose Autorität hat. Aktueller ist denn je zuvor. Und ich bitte dich, Jesus, heute, dass du mir mit deiner Liebe begegnest, um Menschen, von denen ich enttäuscht wurde, mit dieser Liebe zu begegnen. Ich möchte zum größten Beter werden für diese Menschen, statt der größte Kritiker von ihnen zu sein. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für eigenes Versagen, für eigene Fehltritte, wo ich die Töne nicht getroffen habe, wo ich daneben gelegen habe, wo ich Dinge getan habe, die außerhalb der Partitur waren, die du für gut erachtet hast für das Leben. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, heile meine Verletzung und nimm diese Enttäuschung von mir. Ich möchte aus der Perspektive der Ewigkeit leben und deswegen deine Werte hochhalten und nicht das Leben hier als das Wertvollste erachten, sondern dich als den Wertvollsten in mein Leben einladen. Und ich bete und versiegle dein neues Leben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes weit hinausgeht. Dann machst du das mit deinen Gebeten, mit deiner Spende möglich. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.